Здравейте, Бог, Буна, здраво, liebe Balkan-Freunde, und willkommen zur 6. Ausgabe von Balkan Perspectives. Heute sprechen wir über Russland und über seinen Einfluss auf den Balkan. Wieso ist das Thema so wichtig? Weil die EU den Balkan in den letzten Jahren stark vernachlässigt hat, weil die EU zweideutige Botschaften in Richtung Skopje, Belgrad, Tirana und so weiter kommuniziert. Einerseits gibt es da das Versprechen, dass die Länder aufgenommen werden. Andererseits hat Juncker 2014 gesagt, die EU bräuchte eine Erweiterungspause. Er hat also nicht von einem Stopp gesprochen, aber immerhin von einer Pause. Und das führt dazu, dass die EU an Glaubwürdigkeit auf dem Balkan verloren hat. Wieso ist das Thema noch so wichtig? Weil, wenn die Wirtschaft sowohl in der EU als auch auf dem Balkan weiter bergab geht, wird die EU ihre Rolle als Faktor oder als Ordnungsmacht abtreten müssen. Und weil dadurch ein Vakuum entstehen könnte, das von vielen anderen Global Players beeinflusst werden kann, zum Beispiel von Russland an erster Stelle, aber auch von China, das massiv in Südosteuropa investiert, oder auch von den Golfstaaten, die ebenfalls Interesse an der Region zeigen. Und am Ende stellt sich dann die Frage, was passiert, wenn die EU an Attraktivität verliert und wer ersetzt am Ende diese Lücke? Diese und andere Fragen habe ich Dušan Relić gestellt. Er ist Balkan-Experte und Büroleiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Brüssel. Und diese Woche war er zu Besuch in Köln und hat zum Thema Russland gesprochen. Der Titel der Veranstaltung lautete Russland auf dem Balkan. Eine Alternative zur EU-Integration Südosteuropas? Fragezeichen. Die Veranstaltung fand im Lefkopolev-Forum in Köln statt und wurde in Zusammenarbeit mit der Südosteuropa-Gesellschaft organisiert. Ich werde euch gleich das Interview abspielen, aber erst einmal ein paar Gedanken von mir. Stichwort Krim-Annexion. Im Zuge der Ukraine-Krise wurden die Befürchtungen groß, dass Russland auch den Balkan in Visier nehmen könnte und seine Muskeln dort stärker spielen lassen könnte. Frei nach dem Motto, nach der Ukraine ist vor dem Balkan. Und da wurden auch ein paar Diplomaten etwas unruhig. Zum Beispiel die EU-Außenbeauftragte Mogherini forderte im Dezember 2014, dass Moskau in Südosteuropa nicht gegen die EU arbeiten solle und meinte auch, dass Russland den Balkan aus der Ukraine-Krise heraushalten soll. Ja, daran erkennt man, auf einmal fühlte sich die EU dann doch dem Balkan gegenüber verpflichtet und versetzte sich für einen Moment lang zumindest in die Rolle einer Schutzmacht. Das tat auch Russland oder tut Russland immer noch. Moskau fühlt sich den slawischen und orthodoxen Ländern und Gebieten dort historisch, kulturell und politisch verbunden. Vor allem in Serbien hat Russland einen starken Einfluss. Das Land mit dem Ministerpräsidenten Vučić an der Spitze beteuert zwar immer wieder seine Westorientierung und die EU-Integration als oberstes Ziel, weil ich meine, ohne dieses Bekenntnis ist keine Wahl in Serbien zu gewinnen. Aber Russland ist immer im Rückspiegel zu sehen. Und diese Abhängigkeit besteht vor allem im Blick auf das russische Veto im UN-Sicherheitsrat in Bezug auf Kosovo. Aber das erklärt gleich Dušan Relić im Interview sehr gut. Deswegen blicke ich jetzt direkt nach Bulgarien, bleibe aber beim Thema Kosovo oder besser gesagt beim Thema Kosovo-Krieg. Damals war, also 1999, war Bulgarien noch kein NATO-Mitglied und auch noch kein EU-Mitglied. Aber Bulgarien war eindeutig pro-westlich orientiert. Das war die Zeit, als die Union der demokratischen Kräfte an der Macht war. Also es war die Zeit, als die Sozialisten vormals Kommunisten verdrängt wurden und diese Union hat eindeutig einen pro-westlichen Kurs eingeschlagen. Und in diesem Kosovo-Krieg hat Bulgarien gezeigt, wohin es will. Und als ob es irgendwie zeigen wollte, du Russland, du hast jetzt nichts mehr zu sagen in unserem Land, wir gehören nicht mehr zu deinem Einflussbereich und wir wollen und lieben den Westen. Und damals hat Bulgarien zusammen mit Ungarn und Rumänien den russischen Flugzeugen die Überfluggenehmigung verweigert, sodass die Russen, die am Flughafen von Pristina waren, einfach keinen Nachschub mehr bekommen konnten. Und das war ein oder der entscheidende Punkt im Verlauf des Kosovo-Krieges. Ein zweites Beispiel für die Abkehr Bulgariens von Russland ist South Stream. South Stream sollte russisches Gas durch Bulgarien über den Westbalkan nach Mitteleuropa bringen und die Ukraine würde man dann so umgehen. Und für Bulgarien war das ein Projekt mit nationaler Bedeutung. Aber letztes Jahr hat Bulgarien auf Druck der EU den Baustopp quasi erklärt und das hat Russland total verärgert, weniger wegen des Baustopps selbst, weil es war damals auch schon fraglich, ob Russland überhaupt noch Interesse daran hat, an South Stream. Es war ein sehr, sehr teures Projekt. Aber dieser Konflikt zwischen Bulgarien und Russland hatte eine symbolische Dimension. Putin hat im Sommer letzten Jahres seinen Beamten verboten, in Bulgarien Urlaub zu machen. Dazu muss man sagen, sehr, sehr viele Russen machen Urlaub in Bulgarien. Und ich war genau zu dem Zeitpunkt auch in Burgas am Schwarzen Meer. Und ich hörte dann, wie die Restaurantbesitzer und Hotelbesitzer auf einmal einen Schrecken gekriegt haben. Aber dann kamen die Maschinen aus Russland dann doch noch voll an. Also alles war gut. Aber damit wollte ich nur sagen, dass Bulgarien immer wieder eine Nähe zu Russland nachgesagt wird. Und das ist auch natürlich aus historischen Gründen nicht abzustreiten. Und es gibt politische Kreise in Bulgarien, die sehr russophil sind. Aber Bulgarien ist nicht so abhängig wie Serbien von Russland. Und Bulgarien ist in der NATO und in der EU und spielt nach deren Regeln. Montenegro ist auch ein sehr interessanter Fall, wenn wir über den russischen Einfluss auf den Balkan sprechen. Montenegro war traditionell sehr Russland verbunden. Dort leben auch sehr viele Russen, haben, wie in Bulgarien, haben Immobilien dort. Aber Montenegro hat letztes Jahr offiziell die Einladung bekommen, das 29. NATO-Mitglied zu werden. Und durch diese anvisierte NATO-Mitgliedschaft wird jetzt Montenegro zu einem Zankapfel zwischen Russland und der NATO. Und Russland, das weiß man, Russland sieht diese Politik der offenen Tür der NATO als eine Bedrohung. Das sagt Moskau ganz eindeutig. Und Moskau reagiert auch sehr allergisch und verkraftet es immer wieder sehr schwer, wenn ein Verbündeter wie Montenegro auf einmal entscheidet, sich dem Westbündnis anzuschließen. Und Djukanovic, der pusht auch in Richtung NATO, die Beitrittsverhandlungen haben begonnen. Und daran sieht man auch, dass Russland an Einfluss verliert auf dem Balkan oder vielleicht ist verliert zu stark, ist ein zu starkes Wort in diesem Fall, aber zumindest nicht seinen Einfluss ausweitet. So, das waren dann meine Einschätzungen und ein grober Überblick. Und jetzt kommt das Interview mit Dušan Reljić. Ich habe Ihnen hier ein Foto mitgebracht. Das habe ich letztes Jahr im Sommer in Burgas auf dem Wochenmarkt gesehen. Das ist ein T-Shirt von Putin oder beziehungsweise ist Putin zu sehen. Und darauf steht ja, ich bin schon da. Auch in Serbien ist Putin omnipräsent. Vielleicht kennen Sie dieses eine Plakat auf dem Weg zum Flughafen. Da steht, danke Putin. Meine Frage, das hat wohl kaum nur mit Nostalgie zu tun. Was steckt dahinter? Wie groß schätzen Sie den Einfluss Russlands auf den Balkan?
Ein wenig überspitzt geantwortet. Viele Menschen tragen T-Shirts von Che Guevara, unterstützen aber nicht die Revolution in Südamerika. Der Zuspruch, den der russische Präsident bei einem Teil der Menschen in Südosteuropa bekommt, hat zum einen etwas mit der gemeinsamen Geschichte bzw. mit den Berührungspunkten in der Geschichte zu tun, zum Beispiel die gemeinsamen Kriegserfahrungen im Kampf im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegen die deutsche Aggression und dann vorher der Kampf um die Befreiung der slawischen Völker in Südosteuropa von den Osmanen. Das ist tief verwurzelt in der Identität der Menschen, dass sowohl die Befreiung von den Osmanen wie auch das Überleben im Ersten und Zweiten Weltkrieg zwar einen großen Teil mit der Unterstützung zu tun gehabt hat, die von Russland bzw. Sowjetunion geliefert wurde. Aber auch die jüngere Geschichte ist etwas, was viele Menschen motiviert, manchmal unkritisch, sich gegenüber Moskau zu positionieren. Man betrachtet zum Beispiel in Serbien den Zusammenhang zwischen der Politik in Moskau, im Westen, im Zusammenhang mit dem Kosovo-Konflikt. Ohne das russische Veto im UN-Sicherheitsrat wäre Kosovo schon längst ein voll anerkannter Staat. Deswegen gibt es eine tatsächliche Abhängigkeit der serbischen Politik in diesem Bereich von Moskau. Aber es gibt auch die politische Stimmung der Menschen, vieler Menschen, die an Kosovo hängen und die meinen, dass es eine Aggression des Westens gewesen ist, die ihnen unter Anführungszeichen Kosovo weggenommen hat, Anführungszeichen zu. Das heißt, das ist eine Mischung von traditionellen Gefühlen, Projektionen, Gefühl der Gemeinsamkeit, aber auch viele Menschen neigen dazu, die westliche Dominanz in der internationalen Politik abzulehnen, die amerikanische Rolle in Frage zu stellen, überhaupt die westliche Politik im Nahen Osten in Frage zu stellen. Das alles bringt Punkte für Putin und für das Modell der souveränen Demokratie, das man dort versucht aufzubauen. Andererseits, bei Meinungsumfragen, auf die Frage, welches politische Modell würdet ihr euch für euer Land wünschen? Dann gibt es in Serbien zum Beispiel einen Zuspruch von etwa 30-35% für das russische Modell, obwohl kein Mensch weiß, was das eigentlich ist. Aber gleichzeitig sagen etwa 60%, sie wünschen sich, in einem System zu leben, wie es in den nordischen, skandinavischen Staaten gibt oder in der Europäischen Union. Und nur 3% wünschen, in einem amerikanischen und einem chinesischen System zu leben. Das heißt, es handelt sich sehr viel um Projektionen. Die Menschen denken oft mit dem Bauch und nicht mit dem Kopf.
Aber gerade weil die Menschen mit dem Bauch denken und nicht mit dem Kopf, können es nicht nur Ideologien sein. Gerade weil man mit dem Bauch denkt, sind da auch wirtschaftliche Abhängigkeit zu sehen, oder? Wie schätzen Sie das ein?
Wir haben von verschiedenen Bäuchen gesprochen. Ich habe an Emotionen gedacht. Wirtschaftlich ist den meisten Menschen bewusst, dass etwa 85% des Außenhandels der Region mit der Europäischen Union, und das heißt an erster Stelle mit Deutschland und Italien, abgewickelt wird. Die meisten Investitionen kommen aus Deutschland, Italien, einigen wenigen anderen Staaten. Aber der wirtschaftliche Einfluss der Europäischen Union hat nachgelassen, weil seit 2008 die Wirtschafts- und Finanzkrise die Europäische Union erschüttert. Und man hat gesehen, dass die große Anlehnung an die Europäische Union in schlechten Zeiten sich schlecht auswirkt. Für Südosteuropa wie viele andere auch Länder. Deswegen, wenn von der Europäischen Union keine Investitionen kommen, wenn nicht mehr Nachfrage nach den Produkten aus der Region kommt, wenn nicht mehr Investitionen kommen. Kroatien, EU-Mitglied, hat im letzten Jahr 180 Millionen Dollar Auslandsinvestitionen gehabt. Kroatien. Das heißt, dass die Abhängigkeit mit der Europäischen Union sich wirtschaftlich schlecht auswirkt. Und dann muss ein verantwortungsvoller Staatsführung muss nach anderen Investitionen, nach Partnern suchen. Alle machen das. Alle wollen mit China und Russland, mit der Türkei und den arabischen Staaten nicht nur in Südosteuropa Handel betreiben, auch Deutschland, auch die anderen. Das ist ein wirtschaftlicher Überlebenskampf.
Wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann müssen wir auch über Energie sprechen, Stichwort South Stream. Das war ja eigentlich das Kernstück der russischen Balkanpolitik, wenn ich das so nennen darf. Seit letztem Jahr, Sommer letzten Jahres, gibt es einen Baustopp. Sehen Sie dadurch den Einfluss Russlands reduziert?
Eindeutig. Denn South Stream sollte langfristig die Energieversorgung der Region sicherstellen. South Stream, sagen die Verantwortlichen von Gazprom, ist gestorben. Es wird nicht gebaut werden. Das heißt, dass die Region auf einer Suche nach beliefern, nach Belieferungsmöglichkeiten für Erdgas und Erdöl ist. Russland wird sicher ein wichtiger Partner dafür bleiben, aber weil die Kapazitäten nicht so stark vorhanden sein werden, wird man wahrscheinlich auch verflüssigtes Gas über die Adria von anderen Quellen einführen. Und insgesamt, die Region verliert Einwohner, die Region wächst nicht schnell. Das heißt, dass auch der Bedarf nach klassischen Energiequellen abnimmt. Die Region ist auch bemüht, alternative Energiequellen anzuschließen. In diesem Sinne hat sich diese Einflussmöglichkeit verringert.
Eine konkrete Frage zu Serbien. Und zwar zeigt sich Serbien ja sehr westlich orientiert, EU-orientiert. Aber auf der anderen Seite ist da im Rückspiegel sozusagen immer noch Russland zu sehen. Ist das denn überhaupt möglich? Ist das Realpolitik, dass man sowohl westlich und EU-orientiert ist, als auch nach Russland schaut? Ist das möglich? Ist es kombinierbar?
Das ist eben Realpolitik. Realpolitik, weil solange die Regierungen in Belgrad den Erhalt Kosovos innerhalb der serbischen Verfassung als wichtiges, als das wichtigste Ziel betrachten, werden sie von Russland in dieser Hinsicht abhängig bleiben, weil Russland durch sein Veto im VN-Sicherheitsrat verhindert, dass Kosovo anerkannter Staat wird. Außerdem darf man nicht vergessen, dass von den 28 EU-Staaten 5 Kosovo nicht anerkannt haben, sodass die EU auch keine eindeutige Politik in dieser Hinsicht hat. Natürlich ist die Priorität für Serbien die EU-Integration. Gleichzeitig sagt die europäische Integration auch, dass für sie die Aufnahme neuer Mitglieder nicht die Priorität ist. Das heißt, dass auch Signale von Brüssel kommen, dass das ein langer, langer Prozess mit einem Ausgang ist, den man nicht abschätzen kann. Zudem, wer weiß, welche EU in 5 Jahren vorhanden sein wird, sollte es eines Tages einen Brexit geben, also den Austritt Großbritanniens. Viele Fragen sind offen. Die Europäische Union ist selbst derzeit an einer Umbruchstelle. Ich hoffe, es wird daraus nicht eine Bruchstelle. Solange die Europäische Union aber sich selbst treu bleibt, das heißt, nicht nur ihr Wertesystem aufrechterhält, sondern auch die Erweiterungspolitik konsequent und zielgerichtet weiter betreibt, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass in der Region die Staaten sich anderweitig orientieren sollten. Aber sollte es keine Anziehungskraft der EU mehr geben, wirtschaftlich, politisch, diplomatisch, sogar in Hinsicht auf Demokratie, wenn sich die Anzahl der populistisch geführten Staaten in der Europäischen Union vergrößert, und wir haben derzeit zumindest 2 große Probleme, Ungarn und Polen, so wird auch das Ansehen und die Anziehungskraft der Europäischen Union in Südosteuropa zurückgehen.
Und dann entsteht ein Vakuum, verstehe ich Sie richtig? Und die Frage ist, wer dieses Vakuum dann einnimmt, oder?
Es muss nicht unbedingt ein Vakuum sein. Es kann reichen, dass die politischen Kräfte in den Ländern nationalistischer und opportunistischer und populistischer werden. Schon jetzt hat man in Kroatien, in Serbien, in Montenegro, in Makedonien, in Albanien, in Bosnien-Herzegowina Populisten und zum Großteil auch Nationalisten an der Macht, die aber mit einer sehr gespaltenen Zunge sprechen gegenüber dem Ausland, als sind sie die großen Europäer. Im Land selbst und gegenüber den anderen, gegen den Nachbarn, sind sie durchaus fähig und willig, die nationalistische Karte zu spielen. Das heißt, Westbalkan, die jugoslawischen Nachfolgestaaten, Albanien, bleiben ein Sicherheitsproblem für die Europäische Union. Und dieses Sicherheitsproblem lässt sich nicht allein durch die Erweiterungspolitik regeln. Da ist durchaus strategisches und geopolitisches Denken auch notwendig.
Eine letzte Frage, die auch die aktuelle Flüchtlingsdebatte aufgreift. Wir sehen, dass Europa sich in der Frage nicht einig ist. Und daher würde ich gerne wissen, ob man das so proportional sehen kann. Je mehr die EU auseinanderdriftet, desto stärker ist der Einfluss Russlands auf den Balkan. Ist das eine steile These oder ist das eine provokative These?
Nein, es gibt solche Kausalitäten, sind in der internationalen Politik eigentlich nicht vorhanden. Internationale Politik ist immer dynamisch. Es gibt Wirtschaftsfaktoren, kulturelle Faktoren. Es gibt auch den Einfluss von starken Persönlichkeiten. Ich sage nur, das überwiegende Modell, der Platzhirsch, wenn Sie so wollen, ist die EU-Integration und zum Teil auch die NATO-Integration. Wenn dieses Modell zusammenbricht, werden andere Möglichkeiten auftreten. Genauso bemüht sich die Türkei um Einfluss in der Region und hat Einfluss zu einem Teil bei diejenigen Gruppen, die quasi ein traditionelles Verhältnis zum Islam und zur Türkei haben. Das heißt, bei einem Teil der Muslime in Bosnien-Herzegowina, bei einem Teil der Albaner und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass die Türkei auf einmal jetzt großspurig dort Ordnungsmacht sein könnte. Oder es gibt auch Bemühungen von arabischen Staaten, besonders über die islamistische Schiene Fuß zu fassen. Aber das bedeutet auch nicht, dass übermorgen in Sarajevo Saudi-Arabien das Sagen hat. Das sind alles Vektoren. Aber der Schlussvektor hängt von sehr vielen Einzelteilen ab, von denen ich aber die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung als das Wichtigste sehen würde. Denn nach Berechnungen der Weltbank, jetzt hören Sie genau zu, wird die Region, sollte sie jährlich mit 6% Bruttosozialproduktwachstum wachsen, im Jahre 2036 den EU-Durchschnitt erreichen, unter der Voraussetzung, dass die EU nicht wächst.
Das ist ja alles Science-Fiction, oder? Also 6% wachsen?
Die größten Wachstumsraten sind derzeit bei etwa 3%. Das heißt, die Region wird in absehbarer Zeit nicht den EU-Durchschnitt erreichen. Und das bedeutet für die Menschen, besonders für die jungen Menschen, dass diese mathematische Aufgabe einfach zu lösen ist. Wenn nicht Arbeitsplätze und Wohlstand zu mir kommen, dann gehe ich dorthin, wo Arbeitsplätze und Wohlstand vorhanden ist. Und deswegen wird sich die Auswanderung von den Klügeren, besser Gebildeten fortsetzen. Und deswegen wird die Region in dieser Stagnation und sogar Entropie weiter funktionieren, wenn man nicht durch Aufbaupläne, durch eine sektorale Aufnahme in die Europäische Union, das heißt, wo immer es möglich ist, die Länder gleichzustellen, in eine Schattenmitgliedschaft in der EU zu gehen, an erster Stelle durch die Beteiligung an den Strukturfonds der Europäischen Union, das alles kann die Situation lindern. Aber insgesamt das strukturelle Verhältnis von peripheren kleinen Volkswirtschaften in Europa zu den Kernwirtschaften in Europa, Deutschland, Holland. Das ist das, was immer wieder diesen Teufelszirkel produzieren wird von Auswanderung, Armut und Stagnation.
Traurige Aussichten für den Balkan.
Nicht nur für den Balkan. In diesen, auf Englisch sagt man das, Middle Income Trap. Also, dass man mit dem persönlichen Standard und mit den Einkommen immer auf eine Distanz zu den Kernländern der Europäischen Union bleibt. Das betrifft auch Polen, das betrifft die Tschechische Republik, Bulgarien, Rumänien. Die Schere, die Entwicklungsschere, schließt sich nicht, sondern sie wächst. Und damit die kleinen Länder die große Handelsdefizite jedes Jahr erwirtschaften, damit sie dieses System weiter bewahren können, müssen sie andauernd Fremdkredite, Kredite aus dem Ausland nehmen. Das griechische Szenario ist dasjenige, das für Südosteuropa das Wahrscheinlichste ist.
Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Und mit diesen Einschätzungen von Dusan Relic verabschiede ich mich und freue mich auf Zuschriften, Kommentare, Fragen eurerseits. Das war's. Grüße aus Köln und das nächste Mal melde ich mich aus Sofia.